Wir sind sehr froh, dass wir zu unserem fünften Studientag Bruder Lothar Wilhelm gewinnen konnten, der, wie er heute Morgen ja auch einleitend zur Predigt schon gesagt hat, gerne nach Stuttgart gekommen ist. Es gibt ja da, wie wir gehört haben, verschiedene Verbindungen ins Schwabenland. Und dass er auch heute Nachmittag bei uns zu diesem Thema, das angekündigt ist, sprechen wird, darüber freuen wir uns sehr. Er befindet sich ja seit fast 10 Jahren oder 10 Jahren im, man kann schon sagen, aktiven Ruhestand. Denn wenn man sich einladen lässt und an einem Tag eine Predigt hält und 3 Referate, dann ist es nicht der Ruhestand, wie ihn sich manche denken. Deshalb herzlichen Dank, Bruder Wilhelm, dass du zu uns gekommen bist. Ich darf dich auch ganz herzlich mit deiner lieben Frau begrüßen. Wir freuen uns darüber und sind sehr gespannt auf das, was du uns zu sagen hast. Ich selbst lese sehr gerne, was von dir auch immer wieder zu lesen ist. Und wir sind uns vom Team her sehr sicher gewesen, dass wir mit Bruder Wilhelm jemanden gewinnen konnten, der etwas zu sagen hat und der vor allem auch sehr gründlich nachdenkt und dann auch sehr hilfreiche Aussagen machen kann. Der Nachmittag wird wie folgt ablaufen. Bruder Wilhelm wird gleich in einem ersten Teil, wie angekündigt, sein Referat halten. Und danach ist, wie wir das auch gewohnt sind, eine längere Kaffeepause für den Austausch für die Zeit der Begegnung vorgesehen. Nach der Kaffeepause wird es einen dann etwas kürzeren zweiten Teil geben, an den sich dann die Möglichkeit der Aussprache anschließt. Für Rückfragen, für die Darstellung auch eigener Meinungen. Und es wird auch die Möglichkeit sein, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch am Gespräch hinterher beteiligen wollt, ist es sinnvoll, wenn ihr euch die eine oder andere Notiz macht, dass ihr hinterher noch wisst, was ihr fragen wollt, worüber ihr gerne gesprochen hättet. Ich kann euch aber jetzt schon ankündigen, dass die beiden Referate dann auch sehr kurzfristig auf unserer Homepage als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden. Die könnt ihr dann von dort, ich hätte fast gesagt, in wenigen Stunden abrufen. Jetzt will ich nicht übertreiben, aber es wird, wie wir gehört haben, wohl sehr schnell gehen. Und darüber hinaus werden dann auch noch diese Vorträge als Audiodatei abzurufen sein, dass man sie einfach dann auch noch einmal nachhören kann. Also Notizen für Fragen, die wir im Anschluss an den zweiten Teil miteinander besprechen können und besprechen wollen. Ich denke, dass wir sehr gespannt sein dürfen auf dieses wichtige Thema. Und jetzt, lieber Bruder Wilhelm, darf ich dich bitten, zu übernehmen und uns deine Gedanken vorzutragen.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch, die ihr euch für ein nicht ganz einfaches Thema eine Zeit ausgesucht habt, in der wir eigentlich im Verdauungskoma sind. Aber weil ich weiß, dass das schwierig ist, habe ich versucht, so noch einige der Texte mit an die Tafel zu bringen, damit es wenigstens ein bisschen abwechslungsreicher ist, im zweiten Teil dann auch noch mit eigenen Cartoons. Ja, warum das Thema und warum ich zu diesem Thema? In meinem Dienst in den letzten Jahren hatte ich ja auch mit den administrativen Aufgaben unserer Kirche zu tun und war unter anderem über doch fast 2,5 Jahrzehnte verantwortlich für die Übersetzung und Mitherausgabe des Gemeindehandbuchs oder der Gemeindeordnung, die dann natürlich nicht von einem, sondern in einem Kreis erarbeitet wird, redaktionell. Aber das war in meiner Aufgabe und dann beschäftigt man sich natürlich auch mit den theoretischen Fragen dahinter. Und in meinem zweiten Studienfach hatte ich Geschichte, das war immer so ein bisschen mein Hobby. Im ersten Teil des Referats werde ich euch also mit Geschichte bemühen, mit Geschichte unserer Gemeinschaft und Kirche. Aber ich denke, das hat so viel in sich, dass wir das für heute gut gebrauchen können. Also ein Blick in die Adventgeschichte und dann mit einem kurzen Blick noch auf gegenwärtige Entwicklungen. Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet bist. Mit diesen Worten beginnt das Lukas-Evangelium. Und wir erkennen daraus, die frühe christliche Gemeinde legte Wert, dass neue Christen Gewissheit des Glaubens durch guten Unterricht, also durch Lehre, erhielten. Von der ersten Gemeinde wird gesagt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und das wird mit mehreren Bibeltexten gut belegt im Neuen Testament. Jesus wurde von seinen Zeitgenossen vor allem als Lehrer gesehen, dessen Lehre viel Verwunderung hervorrief. Jesus traute seinen Hörern zu, dass sie die Wahrheit seiner Lehre überprüfen konnten. Auch das lesen wir im Neuen Testament. Das Evangelium von Jesus wurde als neue Lehre wahrgenommen, bewundert und auch verfolgt. Die Lehre der Bibel, die neue Lehre, wird als heilsame Lehre, als gesunde Lehre, als gute Lehre, als wahre Lehre bezeichnet. Und es wird vor falscher Lehre gewarnt. Dieser kurze Einblick in das Neue Testament zeigt uns, dass die Lehre in der Bibel also bedeutsam ist. Und folglich muss sie das auch für uns Adventisten sein. Mit dieser Feststellung geraten wir aber in einen Problembereich, der die Christen zu allen Zeiten beschäftigt hat, der in der Geschichte der Kirche zu viel Streit und Spannungen, zu Spaltungen, zu Verfolgungen und sogar zu Kriegen geführt hat. Wenn die Lehre in den Mittelpunkt rückt, dann stellen sich viele Fragen. Was genau ist denn die richtige Lehre? Und was ist falsche Lehre? Wie sind richtige und falsche Lehren sicher voneinander abzugrenzen? Wie genau können sie abgegrenzt werden? Wie ist also zu erkennen, was gerade noch richtig und was schon falsch ist? Welche Lehren sind unverzichtbar, also heilsnotwendig? Welche Lehren sind nützlich, aber nicht heilsnotwendig? Und wie ist das zu unterscheiden? Lässt sich die rechte Lehre dadurch bewahren, dass sie in Lehrsätzen definiert wird, zu denen die Gemeinde sich dann bekennt? Im Neuen Testament finden wir eine ganze Reihe von Bekenntnistexten, in denen das Wesentliche des christlichen Glaubens zusammengefasst und darauf hingewiesen wird. Aber eine direkte Antwort auf die eben gestellten Fragen finden wir in der Bibel nicht. Die alte Kirche, die frühe Kirche, versuchte, die Gemeinde auf das Wesentliche der rechten Lehre festzulegen und sich so von Irrlehren abzugrenzen. Sie formulierte dafür Glaubensbekenntnisse, in denen die wichtigsten Glaubensinhalte zusammengefasst wurden. Diese Glaubensbekenntnisse wurden Credo genannt, lateinisch Ich glaube, oder auch Symbolum, also Sinnbild für die Konfession, für das religiöse Bekenntnis. Das Glaubensbekenntnis wurde und wird im Gottesdienst, im Rahmen der Liturgie, und das hat auch was mit Lehren zu tun, gebetet und bekannt. Die wichtigsten altkirchlichen Glaubensbekenntnisse sind das Romanum, dessen Entstehungszeit umstritten ist, so ungefähr 150 nach Christus wahrscheinlich, die erste Formulierung. Dann das Nicenum, das auf dem ersten Konzil zu Nicea 325 nach Christus auf Druck des Kaisers Konstantin zustande kam, um sich gegen die arianische Irrlehre abzugrenzen. Und dann das 381 formulierte Niceno-Konstantinopolitanum, das auf dem Konzil zu Konstantinopel beschlossen wurde und das die Trinitätslehre festigte. Dieses Bekenntnis, vor allem das Letztere, ist heute am weitesten anerkannt. Für die Christologie bedeutsam ist auch noch das Konzil zu Chalcedon mit dem dort beschlossenen christologischen Bekenntnis der sogenannten Chalcedonense. Das mussten wir als Studenten mal auswendig lernen, aber fragt mich nicht, ich kenne das nicht, kann das nicht mehr und ich glaube, die meisten von euch würden sich das auch nicht merken, wie kompliziert Christus da geschildert wird. Seit dem 6. Jahrhundert gibt es dann auch noch in der Westkirche das Apostolikum, das auf dem Romanum beruht. Auch in der Reformation wurden Glaubensbekenntnisse definiert. Melanchthon formulierte die Augsburger Konfession, also Confessio Augustana, 1530, und das ist verbindlich für die lutherische Richtung. Für die reformierten Kirchen wurde der Heidelberger Katechismus von 1563 das am weitesten akzeptierteste Bekenntnis. Die römisch-katholische Kirche reagierte auf die Reformation, indem sie auch ihre Lehren präzisierte und auf dem Konzil zu Trient 1546 wurde unter Papst Pius IV. Das Tridentiner Glaubensbekenntnis beschlossen. Auch in Freikirchen finden sich unterschiedliche Bekenntnisschriften. Was als Bekenntnis, also lateinisch Confessio, zum wahren Glauben gedacht war, war aber von Anfang an auch Kennzeichen, ja sogar Instrument der konfessionellen Abgrenzung. Unter dem Begriff Konfession verstehen wir heute nicht mehr ein Bekenntnis des Glaubens, sondern die Beschreibung einer religiösen Zugehörigkeit. Schaut man bei Wikipedia, und ab und zu machen das bei euch ja wahrscheinlich einige, das ist ja das gängige Lexikon inzwischen, schaut man bei Wikipedia unter dem Stichwort christliche Glaubensbekenntnisse nach, so findet man unter der Überschrift Bekenntnis der siebenten Tagsadventisten den Satz: Die siebenten Tagsadventisten haben ihr Glaubensbekenntnis in 28 Glaubensgrundsätzen zusammengefasst. Ein solcher Satz hätte in der frühen Adventgemeinde Verwunderung und Ablehnung ausgelöst. Denn die ersten Adventisten misstrauten formulierten Glaubensbekenntnissen. Schließlich waren die meisten der ersten Adventisten in der Millerbewegung aktiv gewesen und viele von ihnen hatten erlebt, dass sie unter Berufung auf Glaubensbekenntnisse und Kirchenordnungen aus ihren Kirchen ausgeschlossen worden waren, weil sie die Wiederkunft Christi in den Mittelpunkt gestellt hatten. Außerdem kamen mehrere von ihnen aus der Christian Connection, einer christlichen Reform- und Restaurationsbewegung in den USA im frühen 19. Jahrhundert, die sich gegen jede dogmatische Festschreibung, gegen kirchliche Machtstrukturen und für religiöse Freiheit einsetzten. Im Jahre 1853, also noch vor der Gründung einer organisierten Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten, schrieb einer ihrer Gründer, James White: Wir sind für Ordnungen und strikte Gemeindezucht in der Kirche Christi. Wir lehnen aber alle menschlichen Glaubensbekenntnisse und Satzungen ab, denn mit ihnen konnte die Ordnung, die dem Evangelium vorgegeben ist, nicht bewahrt werden. Dafür gilt bei uns die Bibel, die vollkommene Richtschnur für Glauben und Handeln, eingegeben durch die Inspiration Gottes. Sie soll unsere Satzung sein, auf der wir gegründet sind, unser Glaubensbekenntnis und unsere Gemeindeordnung. Als 1861 in Zusammenhang mit der Organisation einer ersten adventistischen Vereinigung, also die Adventisten begannen sich zu organisieren, als sie da zusammenkamen, mussten sie natürlich auch über Bekenntnis und Satzung diskutieren. Und da nannte J.N. Loughborough 5 Schritte zum Abfall. Der erste Schritt zum Abfall besteht darin, ein Credo aufzustellen, also ein Glaubensbekenntnis, das uns sagt, was wir zu glauben haben. Der zweite Schritt ist, dieses Credo zum Test für die Kirchenzugehörigkeit zu machen. Im dritten Schritt wird die Rechtgläubigkeit der Glieder an diesem Credo überprüft. Im vierten Schritt werden alle, die an dieses Credo nicht glauben, zu Heretikern, also zu Irrlehrern, erklärt. Und im fünften Schritt wird ihre Verfolgung veranlasst. Das sind schon harte Worte, ne? James White stimmte zu und formulierte: Wer ein Credo formuliert, rammt Grenzpfosten ein und verschließt den Weg für zukünftige Entwicklung. James White. Auch Ellen White teilte diese kritische Einstellung gegenüber der Festschreibung des Glaubens. Schon 1859, also noch vor diesen Aussagen von Loughborough, hatte sie geschrieben: Tragt nicht euer Glaubensbekenntnis, euer Credo, Englisch schreibt sie da Creed, in die Bibel hinein, um dann die Schrift im Lichte dieses Credos zu lesen. Wenn ihr feststellt, dass eure Meinung mit einem klaren So spricht der Herr oder einem Gebot oder Verbot, das er gegeben hat, nicht übereinstimmt, dann achtet auf das Wort Gottes und nicht auf das, was Menschen dazu gesagt haben. Löst alle Meinungsverschiedenheiten oder Streitfragen nur mit einem So steht es geschrieben. Und im Jahre 1885, also etliche Jahrzehnte später, schrieb sie: Die Bibel und nur die Bibel allein soll Richtschnur unseres Glaubens sein. Auch da steht wieder Creed im Englischen. Unter den ersten Adventisten der frühen Jahre gab es ein sehr oft gebrauchtes Wort. Und ich denke, einige von euch, die graue Haare haben, werden das vielleicht noch kennen. Wir haben die Wahrheit. Da sehe ich nicken. Ja. Für Menschen von heute klingt ein solcher Satz vor dem Hintergrund des postmodernen Denkens anmaßend und nicht mehr nachvollziehbar. Für die damaligen Adventisten aber war das eine Aussage von höchstmöglicher Identifikation. Bei E.G. White finden sich solche Sätze wie: Es ist eine Tatsache, dass wir die Wahrheit haben. Oder: Ich bin so froh, dass wir die Wahrheit haben, so deutlich und so klar. Unter Wahrheit verstanden die ersten Adventisten einzelne Lehren, die sie in der Bibel neu oder wiederentdeckt hatten. So wie die baldige Wiederkunft Jesu, die Erfüllung des prophetischen Wortes, die Erkenntnis, dass der Sabbat der Tag des Herrn ist, oder die biblische Lehre vom Zustand der Toten. Darum sprachen sie auch von Wahrheiten. Das kommt oft in ihrem Schrifttum vor. Schauen wir aber genauer hin, dann merken wir, dass sie Wahrheit nicht nur dogmatisch, also lehrhaft, als besondere Lehre verstanden. Besonders Ellen White legte großen Wert darauf, dass die Wahrheit nur in Beziehung zu Christus zu verstehen ist. Wir müssen sicher sein, schreibt sie, dass wir auf der Seite des Herrn stehen, damit wir die Wahrheit haben, wie sie in Jesus ist. Das sagte sie auf einer Vollversammlung der Generalkonferenz 1888 in Minneapolis. 1898 schrieb sie: In Christus, dem Repräsentanten des Vaters, wurde der Welt eine wunderbare Wahrheit offenbart. Im Lichte des Kreuzes, dieses Kreuzes, haben wir im eigentlichen Sinn die Wahrheit, wie sie in Jesus ist. Erst Wahrheit, die durch den Erlöser vermittelt wird, wird zur gegenwärtigen Wahrheit. Ihr habt gesehen, ich habe da so ein paar Auslassungspunkte drin. Wer von euch die Originaltexte ohne Auslassung nachlesen will, auf dem schriftlich ins Netz zu stellenden Vortragsauszug sind in den Fußnoten die originale Texte drin und auch vollständig. Ja? Hier nennt sie diesen Ausdruck gegenwärtige Wahrheit. Und da haben wir wieder so einen Begriff, den die Adventisten am Anfang sehr häufig gebraucht haben. Mit dem Begriff gegenwärtige Wahrheit haben wir einen Begriff, mit dem die ersten Adventisten sich direkt identifizierten. Bezug nehmend auf den Text von 2. Petrus 1, Vers 12, wo im Englischen in der King James Übersetzung dieser Ausdruck Present Truth steht und in der Luther Übersetzung ursprünglich gegenwärtige Wahrheit stand. Heute steht bei Luther die Wahrheit, die bei uns ist, die unter uns ist. Ja, aber von daher kennen wir auch diesen Lutherbegriff, die gegenwärtige Wahrheit. Und damals schrieb im Jahre 1849, also vor der Gründung der Adventisten, schrieb James White in einer kleinen Zeitschrift, die er Present Truth nannte, also gegenwärtige Wahrheit, schrieb er den Leitartikel zur ersten Nummer selbst und damals schrieb er, zur Zeit des Petrus gab es eine gegenwärtige Wahrheit oder eine Wahrheit passend für die Zeit damals. Man kann auch übersetzen, anwendbar für die Zeit damals, applicable, heißt es da. Die Gemeinde hat immer eine gegenwärtige Wahrheit gehabt. Die gegenwärtige Wahrheit heute, schrieb er 1849, die gegenwärtige Wahrheit heute zeigt uns die Aufgaben für die Gegenwart und die richtige Einstellung für das Leben in einer schwierigen Zeit, wie sie nie zuvor war. Gegenwärtige Wahrheit muss oft wiederholt werden und auch für die, die in ihr gegründet sind. Das war zur Zeit der Apostel notwendig und ist gewiss nicht weniger wichtig für uns, die wir kurz vor Ende der Zeit leben. Das schrieb er damals. Für die Gründer der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten war gegenwärtige Wahrheit etwas Dynamisches, womit Gott es ihnen ermöglichte, sich auf die besonderen Anforderungen ihrer Zeit einzustellen. Aus diesem Verständnis erwuchs eine offene Haltung gegenüber den Entwicklungen ihrer Zeit. Sie konnten diese Offenheit wagen, weil sie darauf vertrauten, dass Gott sie mit seiner gegenwärtigen Wahrheit führte. Sie glaubten, wenn sie das Wort im Blick auf die Erfordernisse ihrer Zeit lesen und sorgfältig studieren, dann würde ihnen Gott für diese Zeit neues Licht geben. E.G. White hat diese Einstellung häufig beschrieben. Ich nenne nur vielleicht zwei Beispiele. So viel kann ich gar nicht zitieren. Wir dürfen nicht denken, schreibt sie, wir haben die ganze Wahrheit. Oder wir hätten die Grundlagen unseres Glaubens begriffen und könnten uns nun ausruhen auf unserem Wissen. Nein, die Wahrheit schreitet ständig voran und wir müssen uns in ihrem zunehmenden Licht bewegen. Es ist nicht zu entschuldigen, wenn jemand den Standpunkt vertritt, es gäbe keine Wahrheit mehr neu zu entdecken und all unsere Schriftauslegungen wären ohne Irrtum. Es ist eine Tatsache, dass bestimmte Lehren von unserer Gemeinschaft über viele Jahre vertreten werden, aber das ist kein Beweis, dass unsere Vorstellungen unfehlbar sind. Das Alter macht die Wahrheit nicht zum Das Alter macht den Irrtum nicht zur Wahrheit. Und Wahrheit kann es sich leisten, fair zu sein. Für mich ist das ein Schlüsselwort. Das bestimmt mein Leben. Keine Wahrheit wird etwas verlieren, nur weil sie einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Wir befinden uns als Gemeinschaft in großer Gefahr, wenn wir alle unsere Vorstellungen, weil wir sie schon lange vertreten, für biblische Lehren halten und jeden einzelnen Punkt als unfehlbar ansehen. Wir müssen uns davor hüten, an jeden anderen den Maßstab unserer Deutung anzulegen. Den Maßstab unserer Deutung der biblischen Wahrheit anzulegen. Wir sind in dieser Gefahr und es wäre das größte Übel, was uns als Gemeinschaft passieren könnte. Das sind starke Worte, ne? Diese offene Haltung, die E.G. White hatte, die war bei ihr so ausgeprägt, dass für sie der Ausdruck konservativ fast ausschließlich negativ klang und klingt in ihren Schriften. Nur wieder ein Beispiel. In dem Maße, in dem die Gemeinde Gottes in der Gnade wächst, wird sie sein Wort immer klarer verstehen. Sie wird neues Licht und die Schönheit seiner heiligen Wahrheiten erkennen. Das war in der Geschichte seiner Gemeinde durch all die Jahrhunderte wahr. Und es wird so bleiben bis zum Ende. Wenn aber das geistliche Leben nachließ, dann hörte immer auch der Fortschritt der Erkenntnis der Wahrheit auf. Die Menschen geben sich dann zufrieden mit dem Licht, das sie aus dem Wort Gottes erkannt haben und sind gegen weiteres Forschen in der Schrift. So werden sie konservativ und scheuen sich vor Diskussionen. Bei dieser Denkweise ist es natürlich verständlich, bei diesen Vorbehalten ist es eigentlich einleuchtend, dass sie gegen jede verbindliche Lehrformulierung waren. Und dass es ein sehr schwieriger Prozess war, Glaubenslehren der Siebenten-Tags-Adventisten zu formulieren, vor allen Dingen offiziell zu formulieren. Tatsächlich dauerte das mehr als 100 Jahre, bis das zum ersten Mal in aller Form geschah. Die Gemeinden wuchsen aber schnell. Und damit kamen viele Fragen zur Lehre auf, die einer Klärung bedurften. Worin sollte ein neues Gemeindeglied unterrichtet sein, bevor es eine begründete Taufentscheidung treffen konnte? Um der Öffentlichkeit einen Überblick über den Glauben der Adventisten zu geben und den Predigern und Gemeindegliedern eine Orientierung für den Bibelunterricht, veröffentlichte der Schriftleiter des Verlages Review and Herald, das war Uriah Smith, 1872 eine Glaubenserklärung, Declaration of Faith, mit 25 Artikeln. Sie wurde zwar 1889 in das offizielle Jahrbuch der Siebenten-Tags-Adventisten aufgenommen, war aber nie durch irgendein Beschlussgremium legitimiert worden. Auch viele Fragen zur Kirchenordnung waren ungelöst. Welche Verpflichtungen waren mit der Kirchenzugehörigkeit verbunden? Wie sollten Probleme der Gemeindezucht, der korrigierenden Seelsorge gelöst werden? Die anfangs jährlichen Vollversammlungen der Generalkonferenz fassten dazu zwar Beschlüsse im Einzelnen, zu einzelnen Ordnungsfragen, aber eine geschriebene Gemeindeordnung wurde jedes Mal abgelehnt. Noch heute lesen wir in unserer Gemeindeordnung, die international für alle Adventgemeinden gilt, Gemeindehandbuch steht da auch drauf, da lesen wir noch heute, zurzeit ist es in der Einleitung, in der neuen Ausgabe, die jetzt im vielleicht Ende dieses Jahres noch entscheiden wird, da ist es sogar Kapitel 1, da steht drin die Begründung, warum das so war. Die Delegierten fürchteten, ein solches Handbuch könne womöglich dazu führen, das Gemeindeleben in starre Formen zu pressen und den Predigern die Freiheit zu nehmen, dort ordnen zu können und so zu handeln, wie es im Einzelfall nötig sein soll. Über viele Jahre nahm das von John Loughborough 1907 herausgegebene Buch, das heißt The Church, Its Organization, Order and Discipline, also die Kirche, ihre Organisation, ihre Ordnung und ihre Zucht, das nahm die Rolle einer inoffiziellen Gemeindeordnung ein. Erst 1930, also 70 Jahre nach der formalen Gründung, beschloss die Generalkonferenz zum ersten Mal, so ein Gemeindehandbuch herauszugeben. Es geschah unter dem Leiter des damaligen Vizepräsidenten James McInerney und erschien 1932 und enthielt einen Abschnitt Fundamental Beliefs, Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten. Die waren für diesen Anlass in 22 Artikeln neu formuliert worden. Aber auch die waren von keinem Beschlussgremium abgefasst worden oder legitimiert worden. Und ihre Veröffentlichung in diesem neuen Gemeindehandbuch und auch im Jahrbuch, das ja schon länger erschien, war richtig umstritten. Mal war es im Jahrbuch drin, dann war es wieder draußen. Man stritt darum. Erst im Jahre 1946 beschloss die Vollversammlung der Generalkonferenz, dass die Fundamental Beliefs, die Glaubensüberzeugungen, so wie sie jetzt im Church Manual stehen, also damals 1946, nur von einer Vollversammlung der Generalkonferenz geändert werden dürfen. Damit wurden die damaligen Fundamental Beliefs im Nachhinein legitimiert und es wurde der Weg für jede Neuformulierung festgelegt. So. Die Vollversammlung der Generalkonferenz 1980 in Dallas stimmte zum ersten Mal offiziell über Fundamental Beliefs, also über die Glaubenserklärungen der Siebenten-Tags-Adventisten ab. Und das nach einem längeren Beratungsprozess, und da wurden 27 Artikel neu formuliert, gänzlich neu formuliert. Dabei wurde die ablehnende Haltung der Siebenten-Tags-Adventisten zu einem fest formulierten Glaubensbekenntnis im Prinzip beibehalten. Denn den Glaubensüberzeugungen wurde eine Präambel vorangestellt. Und die lautet: Siebenten-Tags-Adventisten anerkennen allein die Bibel als Richtschnur ihres Glaubens. Und wo hier im Deutschen Richtschnur des Glaubens übersetzt ist, da steht im Englischen Creed, also Credo. Und betrachten die folgenden Glaubensüberzeugungen als grundlegende Lehren der Heiligen Schrift. Diese Glaubensaussagen stellen dar, wie die Gemeinde, also die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die biblische Lehre versteht und bezeugt. Eine Neufassung ist anlässlich einer Vollversammlung der Generalkonferenz dann zu erwarten, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheiten gelangt oder bessere Formulierungen findet, die Lehren des heiligen Gotteswortes auszudrücken. Das sind äußerst bedeutsame Sätze, denn sie zeigen, dass die Siebenten-Tags-Adventisten zwischen der Bibel, ihren Lehren und dem Verständnis ihrer Lehren unterscheiden. Sie bekennen ein Credo. Und das lautet: für sie ist die ganze Bibel Richtschnur ihres Glaubens. Sie bekennen auch, dass die Bibel grundlegende Lehren enthält, die von der Adventgemeinde verstanden, beschrieben und geglaubt werden. Wie die Gemeinde diese Lehren versteht, beschreibt sie in den einzelnen Artikeln ihrer Glaubensüberzeugungen. Während die Bibel als Ganzes mit ihren Lehren unveränderlich bleibt, kann sich aber das Verständnis der Lehren ändern. Darum kann der Text der Glaubensüberzeugungen auch geändert werden, wenn die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem tieferen Verständnis gelangt oder wenn sie bessere Formulierungen findet, es sie für die Gegenwart auszudrücken. Da sich die ganze Bibel mit ihrer Vielfalt an Lehraussagen, an Poesie, an Geschichte und an Geschichten nicht in Lehrsätze fassen lässt, durch die der Glaube definiert werden könnte, ist der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten eigentlich eine Offenheit gegeben, die vor dogmatischer Erstarrung und vor ideologischer Verengung schützen kann. Damit hat sie allerdings auch das Problem ständiger Auseinandersetzungen um mögliche Veränderungen. Was das für die Kirchenleitung und die Pastoren und die einzelnen Gläubigen sowie für die Einheit der Gemeinde bedeutet, möchte ich nachher im nächsten Referat ansprechen. Im letzten Teil dieses Referats soll es mir nur noch um die Änderungen seit 1980 gehen und um die Diskussionen, die es gab und die darum laufen. Auf der Vollversammlung der Generalkonferenz 2005 in St. Louis, Missouri, wurde die Aufnahme eines neuen 28. Glaubensartikels in die Fundamental Beliefs beschlossen. Wer die Diskussionen von damals verfolgt hat, und das war in Deutschland nicht so heftig diskutiert, wer sich aber dafür interessierte und das damals verfolgt hat, der wird sich erinnern, dass viele, vor allen Dingen bei uns in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt, die Aufnahme dieses neuen Artikels, der da lautet Wachsen in Christus, nicht für notwendig hielten. Für mich war das aber ein hervorragendes Beispiel, wie sich unsere Welt und damit auch unsere Kirche verändert. Die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gewinnen international immer mehr an Einfluss. Das gilt in der ganzen Welt und das gilt auch in unserer Kirche besonders. Für viele Menschen in den Ländern dieser Kontinente hat aber die Lehre, dass Christus, wie da steht, die Macht der dämonischen Geister gebrochen und ihren endgültigen Untergang besiegelt hat, das ist ein Satz aus diesem Artikel, eine viel größere Bedeutung als für uns hier im westlichen Denken. So illustriert dieser neue Artikel, dass unsere Freikirche sich sehr wohl auf Ereignisse und Erfordernisse einer verändernden Zeit einstellen kann und dafür Leitlinien für den Glauben entwickeln kann und beschreiben kann. Die Entstehung des Textes von den ersten Entwürfen bis zum verabschiedeten Wortlaut zeigt auch, dass es möglich war, einen Kompromiss zu finden zwischen dem westlichen Denken und dem Denken der neueren Länder, die großen Einfluss haben. Auf der Vollversammlung der Generalkonferenz 2010, also auf der letzten, in Atlanta, Georgia, wurde beschlossen, den Wortlaut von Artikel 6, die Schöpfung, zu überprüfen. Dieser Antrag war auf dieser Generalkonferenzversammlung schon sehr umstritten. Und es wird sich zeigen, ob der nächsten Generalkonferenz ein veränderter Text vorgeschlagen wird. Es wurde also nicht über Inhalte diskutiert, sondern eigentlich darüber, soll man das ändern oder nicht. Und da gab es eine knappe Mehrheit, das zu ändern. Es wird sich also zeigen, ob ein neuer Text vorgeschlagen wird und wenn ja, was verändert werden soll. Die Diskussion dazu ist jedenfalls heftig im Gange. Auch sie zeigt, wie Adventisten darum ringen, die biblische Lehre in einer veränderten Welt zu verstehen. Allerdings spielen dabei viel, viel grundsätzlichere Fragen eine Rolle als damals bei der Einfügung von Artikel 11, Wachsen in Christus. Zunächst muss das Augenmerk wieder auf die Veränderung in der Welt gerichtet werden. Überall haben Bildung und Fortschritt viel größere Bedeutung gewonnen. Und die Siebenten-Tags-Adventisten unterhalten heute weltweit Schulen und Universitäten, in denen Bildung vermittelt wird und Forschung betrieben wird. Und einige gehören zu den renommierten Bildungsanstalten ihrer Länder. Da ist es berechtigt zu fragen, reichen die vorhandenen Leitlinien noch aus, um Leitern, Lehrern, Pastoren und Gemeindegliedern eine Orientierung zu geben in dem Konflikt, der aufkommt zwischen Wissen und Glauben, zwischen Glauben und Wissenschaft. Zumal in der Wissenschaft heute die Evolutionstheorie als Grundlage vorausgesetzt wird. Eine Diskussion um das Bekenntnis zur Schöpfung und die Formulierung, wie wir Glauben vermitteln wollen, ist also unbedingt notwendig. Schauen wir uns mal kurz noch diesen Artikel 6 an. Ich gehe davon aus, dass Sie ihn nicht alle im Kopf haben. Der lautet die Schöpfung. So lautet er jetzt, ja, also unverändert. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat in der Heiligen Schrift den zuverlässigen Bericht seines schöpferischen Wirkens offenbart. In 6 Tagen schuf der Herr Himmel und Erde und alle Lebewesen auf der Erde und ruhte am 7. Tag der ersten Schöpfung. So setzte er den Sabbat ein als eine beständige Erinnerung an sein vollendetes schöpferisches Werk. Der erste Mann und die erste Frau wurden als Krönung der Schöpfung zum Bilde Gottes geschaffen. Ihnen wurde die Herrschaft über die Erde übertragen und die Verantwortung, sie zu bewahren. Die Schöpfung war nach ihrer Vollendung sehr gut und verkündigte die Herrlichkeit Gottes. So der Wortlaut. Wenn wir allerdings fragen, was soll denn an dieser Formulierung geändert werden und welche Motive stehen hinter den Änderungsvorschlägen, dann wird eine Problematik sichtbar, die an den Grundüberzeugungen des adventistischen Verständnisses von Credo und Lehre rüttelt. Im Hintergrund des Änderungsantrages stehen 2 Fragestellungen. Erstens, waren die 7 Tage Schöpfungstage tatsächlich Tage von 24 Stunden? Und zweitens, wann geschah die Schöpfung? Vor Jahrtausenden oder vor Jahrmillionen oder Jahrmilliarden? Diese beiden Fragen stehen hinter denen, die Änderungsanträge eingebracht haben. Im Hintergrund stand eine ganze Serie von großen Tagungen mit adventistischen Naturwissenschaftlern und Theologen, die darüber mehrere Treffen gehabt haben und dann am Ende ein Bekenntnis, reaffirm, wir stellen fest, festgeschrieben haben. Kann man im Internet nachlesen. In der Bibel wird die 7-Tage-Schöpfung eindeutig beschrieben. Und auch im jetzigen Artikel 6 der Glaubensüberzeugungen bekannt. Die 7-Tage-Schöpfung begründet die Sabbatheiligung. Mit ihr gibt Gott den Menschen einen besonderen Rhythmus von Arbeit und Ruhe und eine geheiligte Zeit für die besondere Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Jesus macht deutlich, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht wurde und dass er der Herr des Sabbats ist. Der Sabbat ist also von Gott dem Menschen gegebene Zeit. Und somit ist auch unzweifelhaft, dass bei den Schöpfungstagen der Bibel im ersten Schöpfungsbericht von Tagen geredet wird, die dem Menschen gegeben sind. Und das sind nun mal Tage von 24 Stunden. Für die 7-Tags-Adventisten ist die Lehre vom Sabbat von zentraler Bedeutung, gerade für ihre Verkündigung des Evangeliums in der Endzeit. Denn wir leben in einer rast- und ruhelosen Zeit, in der den Menschen das Zeichen des Einbruchs der göttlichen Ruhe in die Zeit der Sabbat genommen wurde. Und darum bekennen wir Adventisten, dass der Sabbat der Tag des Herrn ist, und darum bekennen wir uns auch zur 7-Tage-Schöpfung, mit der Sabbat den Menschen gegeben wurde. Ich denke, das ist klar. Wer aber biblische Lehrsätze formuliert als gegenwärtige Wahrheit, als Wahrheit für die Menschen dieser Zeit, also im Blick auf die Erfordernisse in dieser Zeit, der muss sorgfältig darauf achten, welche Vorstellungen er mit seinen Formulierungen auslöst. Wenn so formuliert wird, als ginge es darum, dass Gott 7 mal 24 Stunden gebraucht habe, um alles zu erschaffen, dann wird für den heutigen Menschen ein Glaubenshindernis aufgerichtet. Denn jeder gebildete Mensch weiß heute um die Relativität von Raum und Zeit. Ihm muss gesagt werden, dass Gott nicht selbst der Zeit unterworfen ist, dass er keine Zeit verbraucht, sondern dass er Raum und Zeit und ihre Relativität geschaffen hat. Das wird ja schon in der Bibel erkennbar, denn so er spricht's, so ist da. So er gebietet, so steht's da. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre vor ihm wie ein Tag. Und selbst der erste Schöpfungsbericht, in dem und nur in dem von der 7-Tage-Schöpfung berichtet wird, macht einen Unterschied zwischen der Erschaffung von Raum und Zeit und Materie am Anfang und dem Maß der Zeit, das am 4. Tag dem Menschen gegeben wird. Gott verbraucht also keine Zeit. Er ist ewig. Und was Ewigkeit ist, das wissen wir nicht. Denn wir sind alle der Zeit unterworfen. Wir haben nur unsere Zeit. Formulierte Leitlinien des Glaubens, aufgeschriebene Glaubensüberzeugungen sollen den Weg zum Glauben eröffnen und sie dürfen ihn nicht erschweren. Das gilt besonders für uns Adventisten, die wir ja die frohe Botschaft für Menschen dieser Zeit bringen wollen. Noch problematischer ist das bei der zweiten Frage, der Frage um die sogenannte junge Schöpfung. Denn dazu macht die Bibel gar keine Angaben. Die Vorstellung, dass die Schöpfung jung ist, also etwa vor circa 6000 Jahren oder ein paar tausend Jahren mehr geschah, die geht unter anderem auf den irischen Bischof James Usher zurück, der im 17. Jahrhundert errechnete, dass Christus die Welt am 22. Oktober 4004 vor Christus schuf. Einige Adventisten werden sagen, was? 22. Oktober kennen wir doch irgendwoher, ne? Ja. Die Geschlechtsregister der Bibel, die für solche Berechnungen herangezogen wurden, haben zwar ihre Bedeutung, denn sie gehören zu Gottes Wort, aber ein gründlicher Vergleich zeigt uns allen sehr schnell, dass sie nicht zum Rechnen gegeben wurden. Dafür eignen sie sich nicht. Versucht das mal mit den Geschlechtsregistern Jesu, dass er sie nebeneinander stellt und versucht, sie übereinzubringen. Da werdet ihr dann scheitern. Selbstverständlich ist die Annahme, dass sich das All und das Leben im Laufe von Milliarden Jahren von selbst entwickelt hat, mit der Botschaft der Bibel unvereinbar. Denn sie lehrt, dass Gott der Schöpfer ist. Wer aber als Lehre festschreiben will, wann Gott geschaffen hat, der macht eine Auslegungstradition zur Grundlage der Lehre, denn die Bibel selbst lehrt das nicht. Die Bibel berichtet uns nicht, wie und auch nicht, wann Gott das machte, als er die Welt machte durch sein Wort. Das dürfen wir erforschen, sofern wir das können. Da dürfen wir auch Theorien aufstellen. Aber die Bibel beantwortet diese Frage nicht. Die Bibel beantwortet uns die Frage, dass Gott geschaffen hat, dass wir ihn verehren und gehorchen. Bisher haben Adventisten immer vertreten, dass Tradition keine Offenbarungsquelle ist. Mit der Festschreibung des Alters der Schöpfung als biblische Lehre würde das zugrunde liegende Credo "Die Bibel allein ist Richtschnur unseres Glaubens" verlassen. Damit sind wir wieder bei den Fragen des Anfangs und ich bei meinem Ende. Wie können wir die biblische Lehre richtig verstehen? Was wollen wir erreichen, wenn wir sie in Glaubensüberzeugungen aufschreiben? Was bedeuten diese Glaubensüberzeugungen für das einzelne Gemeindeglied und für die ganze Gemeinde? Und wie kann der Umgang mit ihnen zur Einheit der Gemeinde beitragen und nicht trennen? Darüber dann im zweiten Referat. Ich wünsche uns allen eine gute Pause.
Sicher sehr spannende Fragen, aber ihr braucht noch eine Stunde Geduld, bis diese Fragen aufgegriffen, vielleicht auch beantwortet werden. Das heißt, wir haben jetzt uns vorgenommen, eine Stunde Kaffeepause, zu der ihr eingeladen seid, nach unten zu kommen. Und dann seid ihr gebeten, pünktlich um 16 Uhr wieder hierher zu kommen zum zweiten Teil.